Die Osterferien sind schon vor anderthalb Wochen zu Ende gegangen, aber erst seit dem Montag dieser Woche sind die Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule. Und auch nicht alle, sondern erstmal nur die Abschlussklassen, alle auf Abstand, immer mit Händewaschen und sich aus dem Weg gehen. Auch den Alltag an der Schule hat das nervige Virus durcheinander gewirbelt. Trotzdem haben die Kultusminister in dieser Woche beschlossen, dass möglichst alle Kinder vor den Sommerferien wenigstens nochmal die Schule besuchen sollen, wenn auch nicht alle auf einmal und nicht am Stück. Viele Fragen haben uns deshalb zum Thema Schule erreicht. Und da haben wir uns gedacht, die reichen wir doch mal weiter an den zuständigen Minister hier in Hessen, an Kultusminister Alexander Lorz von der CDU. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Minister, Hans-Jürgen Schäfer hat uns geschrieben und er ärgert sich darüber, dass, wie er meint, der Eindruck erweckt werde, dass die Sicherheitsstandards eingehalten werden können, zum Beispiel auch in den vierten Klassen der Grundschulen. Er meint, tatsächlich ist dies nicht der Fall. In einem Schreiben der Schulleitung einer Frankfurter Schule an die Lehrkräfte steht ausdrücklich, dass empfohlen wird, Schutzmasken, also für Lehrer und Schüler, zu tragen, jedoch keine zur Verfügung gestellt werden könnten. In meinen Augen, schreibt er, ist das ein Witz und führt die bisherigen Schutzmaßnahmen ad absurdum, gerade auch wenn man bedenkt, wie Kinder in der Lage sein werden, sich tatsächlich an das Abstandsgebot zu halten. Also, wie können die Sicherheitsstandards an den Schulen eingehalten werden und bekommen Lehrer wie Schüler denn Masken?
Also zumindest das mit der Zurverfügungstellung von Masken stimmt so nicht. Wir haben allein als Landesregierung über 750.000 dieser Masken jetzt für die Wiedereröffnung des Schulbetriebs an diesem Montag zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu dem, was die Schulträger ja auch nochmal an Ausstattung aufbieten. Also es sind wirklich eine Menge Masken mittlerweile an den Schulen. Man muss aber auch dazu sagen, und das haben wir auch mit den Gesundheitsfachleuten wirklich intensiv besprochen, das Tragen von Masken im Unterricht ist wenig sinnvoll und außerdem für die Kinder eine Qual. Deswegen im Unterricht, das sind die Abstandsregeln das Entscheidende. Das kann man ja auch über die Tischordnung herstellen. Da muss man natürlich auch auf gewisse beliebte Unterrichtsformate, wie zum Beispiel Gruppenarbeit oder so, verzichten. Aber deswegen im Unterricht kann man das gewährleisten. Und wenn es wirklich Situationen außerhalb des Unterrichts gibt, wo Masken erforderlich sind, verfügen die Schulen dann mittlerweile über einen Grundvorrat.
Wie geht's überhaupt weiter mit dem Unterricht in den vierten Klassen? Das beschäftigt auch viele Leute. Das sind ja die Abschlussklassen und damit sollten sie eigentlich wieder Unterricht haben. Das wiederum hat das Verwaltungsgericht in Kassel am vergangenen Freitag nach einer Klage einer Frankfurter Schülerin untersagt. Da wurde das so beurteilt, dass das gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Wie wollen Sie denn weiter vorgehen bei den Viertklässlern?
Also wir stecken da einfach in einem Grunddilemma. Das Dilemma ist das, dass wir eigentlich von den Bedürfnissen der Kinder her und auch von den Bedürfnissen der Eltern her als allererstes die Kleinen wieder zur Schule und übrigens auch in die Kita schicken sollten. Auf der anderen Seite ist, das ist jedenfalls noch immer die überwiegende Meinung der Gesundheitsexperten, es sind eben gerade die kleinsten Kinder diejenigen, die sozusagen das größte Gefahrenpotenzial für die Verbreitung des Virus bieten. Deswegen ist die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, mit den älteren Schülern anzufangen. Das haben wir jetzt auch getan mit den Abschlussklassen. Wir wollten dann die vierten Klassen sozusagen aufgrund ihrer Sonderrolle vorziehen. Die Sonderrolle hat der Verwaltungsgerichtshof nicht akzeptiert. Nun werden wir wohl den entsprechenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgend konsequent von oben nach unten öffnen. Wann und wie weit dieser nächste Öffnungsschritt vollzogen werden kann, das wird eine Entscheidung sein, die spätestens in der nächsten Woche fallen muss.
Viele Eltern sind verunsichert und würden gerne wissen, wie es denn generell mit der Schule weitergeht. Also gibt es einen konkreten Plan, wann weitere Jahrgangsstufen den Unterricht in der Schule wieder aufnehmen können?
Also Pläne haben wir viele.
Davon gehen wir aus, ja.
Und der schönste und ideale Plan wäre, wir fangen morgen wieder mit dem kompletten Unterricht für alle an. Aber wir leben halt leider noch immer in einer Situation, wo uns im Kern das Virus das Geschehen diktiert. Wir bekommen es nach den jetzt vorliegenden Daten zunehmend in den Griff. Das ist die gute Botschaft. Aber wir warten sozusagen halt auf das seuchenpolitische Go, um den Zeitplan dazu zu legen.
Es gibt ja auch den Wunsch vieler Eltern, dass die Schule bald wieder eröffnet, beziehungsweise dass der Unterricht halt in der betreffenden Klasse wieder losgeht. Demgegenüber stehen die Sorgen vieler Menschen, zum Beispiel von Margit Kohle. Sie fragt: Mein Sohn und ich gehören zur Risikogruppe. Ich habe Diabetes, mein Sohn hat einen Leberschaden. Herr Lorz, muss die Frau den Sohn in die Schule schicken?
Nein, also wir haben für die sogenannten Risikogruppen, betrifft bei Lehrkräften auch die Älteren, die Frage stellt sich bei Schülerinnen und Schülern natürlich nicht, aber für alle, die einschlägige Vorerkrankungen haben, die das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion deutlich erhöhen, haben wir eine Ausnahme auch von der Schulpflicht gebildet, sodass also diese Risikogruppen nicht wieder zur Schule gehen müssen, jedenfalls bis auf Weiteres.
Viele Fragen dieser Art haben uns auch von Lehrerinnen und Lehrern erreicht, die älter sind als 60 Jahre oder die Vorerkrankungen haben oder halt beides in diesem Fall zutrifft. Müssen die denn in die Schule kommen und dort unterrichten?
Nein, wir haben auch bei den Lehrkräften Rücksicht genommen, also einmal auf diese besondere Gruppe der über 60-Jährigen, aber dann vor allem natürlich auch für die entsprechend Vorerkrankten. Und auch die werden wir nicht im Präsenzunterricht einsetzen, bis auf Weiteres. Da wir aber auch jede Menge Schülerinnen und Schüler ja auch weiterhin mindestens partiell quasi aus der Ferne beschulen müssen, so gut das geht, gibt es viele Einsatzfelder, wo diese Lehrerinnen und Lehrer auch von zu Hause ihrer Arbeit sinnvoll nachgehen können.
Abgesehen von dem Thema Hygiene geht es natürlich auch darum, wie man die Kinder wieder motiviert in dieser Situation. Und da hat uns Jan Kottula geschrieben, er ist Vater zweier Kinder und meint, ich stelle mir die Frage, wie meine Frau und ich unsere Kinder im Homeschooling motivieren sollen, wenn klar ist, dass keinerlei Arbeiten, die zu Hause entstanden sind, benotet werden dürfen, zumal an unserer Schule einige Lehrerinnen und Lehrer sich daran nicht gehalten haben und die Arbeiten eben doch bewertet wurden. Dahinter stehen zwei Fragen. Zum einen, wie kann man die Kinder motivieren? Und was ist, wenn dann doch Noten gegeben werden auf Arbeiten, die man zu Hause erledigt hat?
Also ich setze ja noch immer darauf, dass man Schülerinnen und Schüler auch einfach über das Interesse am Stoff motivieren kann zu lernen. Ich weiß, ich habe meine eigene Schulerfahrung schon auch noch im Kopf. Nein, aber das beiseite gelegt. Man muss unterscheiden zwischen Bewertungen, auch im Sinne durchaus von Notengebung, im Sinne eines Feedbacks und Bewertung in dem Sinne, wir bilden eine Abschlussnote, die dann möglicherweise auch versetzungsrelevant ist. Letzteres können wir nicht machen, deswegen habe ich auch gesagt, es wird in diesem Schuljahr keine zwangsweisen Nichtversetzungen geben, weil uns dafür einfach die Entscheidungsgrundlage fehlt. Aber dass Lehrkräfte Rückmeldungen an ihre Schüler geben, in Form von Bewertungen, in Form auch von Noten, das ist natürlich auch für die zu Hause erbrachten Lernleistungen nicht ausgeschlossen.
Sibylle Bender hat andere Probleme. Ihre Tochter ist nämlich hochmotiviert. Die macht gerade Abitur und will danach Medizin studieren. Frau Bender macht sich aber Sorgen um den Berufswunsch ihrer Tochter. Sie fragt, ob die extrem schwierigen Umstände sich auch dann in den Zulassungskriterien der Universitäten wiederfinden werden, also beim Numerus Clausus. Leider, so schreibt sie, zählt ja für einen Studienplatz im Bereich Medizin jeder kleine Punkt und die Zahl hinter dem Komma ist ausschlaggebend. Also wird das beim Zugang zum Studienplatz, bei dem es vor allem um die Noten geht, mit bedacht, dass die Abiturienten und Abiturientinnen nicht die gleichen Voraussetzungen hatten wie andere Jahrgänge?
Ja, so gut man das kann, wird man das sicherlich mitbedenken. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Großteil derjenigen, die sich um einen Studienplatz bewerben, entstammen ja typischerweise demselben Abiturjahrgang. Also ich glaube, da ist die Vergleichbarkeit innerhalb dieses Jahrgangs nicht das vorrangige Problem. Was die Vergleichbarkeit unter den Jahrgängen angeht, haben wir glücklicherweise erst vor kurzem mit dem neuen Staatsvertrag gerade zum Thema Medizin entschieden, dass die Note nicht mehr das alleinige Kriterium für die Zulassung zum Medizinstudium ist. Und ich gehe davon aus, dass die Universitäten die anderen Kriterien dann vielleicht in diesem Jahr oder bei der Betrachtung dieses Abiturjahrgangs auch besonders gewichten werden.
Eine Frage haben wir noch zum Thema Berufsschule. Nathalie Hofmann ist auch eine Abschlussschülerin und zwar an der Berufsschule. Sie schreibt, ich absolviere im Moment eine Ausbildung und würde im November meine Abschlussprüfungen schreiben. Sollte ich jedoch dieses Schuljahr keine Schule mehr haben, frage ich mich, ob es sinnvoll ist, diese Termine so zu belassen. Also müssen die Abschlussprüfungen bei Berufsausbildungen möglicherweise verschoben werden?
Also ich sage jetzt mal so, November ist ja noch eine Weile hin. Und wir hoffen ja alle, wenn es uns jetzt gelingt, zu einer geordneten Wiederaufnahme auch des Schulbetriebs zu kommen, dass gerade die Abschlussprüfungen, die dann im nächsten Schuljahr anstehen, da nicht in Frage gestellt werden müssen. Speziell für die Berufsschule streben wir auch an, die Berufsschule jetzt relativ weitgehend noch vor den Sommerferien wieder zu öffnen. Ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich, dass uns das gelingt und dass sich die Frage damit erledigt. Sollte es wirklich so kommen, wie die Fragestellerin meint, Und dann müssen wir die Situation neu bewerten.
Eine allgemeine Frage habe ich noch. Seit Montag läuft ja wieder der Unterricht in Hessen an den Schulen, zumindest unter Einschränkungen und für einige Klassen. Sie haben gesagt, Sie wollen sich das 2 Wochen anschauen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Jetzt gibt es ja die Entscheidung der Kultusministerinnen und Kultusminister, dass man möglichst vor den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler nochmal in die Schule bekommen will. Bleibt das denn bei Ihrer Aussage, dass Sie sich das erst nochmal vorbehalten, zu entscheiden, wie es weitergeht?
Ja, also zählen Sie die 2 Wochen jetzt mal nicht auf den Tag genau. Wir können jetzt den Betrieb ab dem 27. April verfolgen. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche auch in der Lage sein werden, eine Entscheidung über den weiteren Zeitplan zu treffen. Es hängt am Ende alles von der Infektionslage ab. Da haben wir aber nächste Woche die entsprechenden Daten, weil da geht es ja um die Bewertung der Lockerungen, die jetzt schon seit dem 20. April im Gange sind. Und wenn die Daten das hergeben, dann wollen wir auf jeden Fall auch an diesem Ziel festhalten, dass wir alle Schülerinnen und Schüler zumindest zeitweise vor den Sommerferien noch in den Präsenzunterricht zurückbekommen.